Ich möchte auch meinerseits alle herzlich begrüßen. Das Thema lautet ja besondere Herausforderungen in der Erziehung von Teenagern. Zunächst einmal geht es darum, dass wir verstehen, was in der Pubertät geschieht bei einem Jugendlichen. In den Jahren 12 bis 15 Jahren ist es so, dass im Leben eines Jugendlichen dieser pubertäre Umbruch stattfindet. Und da ist es eigentlich so, man ist vorher ja so bis 11, 12-jährig sehr geborgen in der familiären Umgebung. Und dann plötzlich merkt man, ich bin eigentlich ein Ich, ich bin eine eigene Persönlichkeit und jetzt geht es auf die Suche nach sich selbst. Wer bin ich eigentlich? Und weiter ist es so, dass man ja geborgen war in diesem familiären Umfeld und jetzt geht es um die Frage, ich möchte gerne selbstständig oder selbstständiger mein Leben gestalten. Warum ist das überhaupt so? Warum kommt plötzlich dieser Umbruch im Leben der heranwachsenden Kinder? Es ist so, dass plötzlich Wachstumsschübe kommen im Leben der heranwachsenden Kinder. Zuerst sind sie so ein bisschen klein und plötzlich wachsen die überaus schnell. Und zuerst die Mädchen und dann die Buben. Es ist so, in der Schule sieht das so bei der 8., 9. Klasse so aus, das sind ganz große Mädchen und kleine Buben, die da herumflitzen. Und plötzlich kommen die Buben dann hinterher und wachsen ebenfalls. Weiter ist es so, dass sich die Geschlechtsorgane ausbilden und die Geschlechtlichkeit aufbricht und plötzlich muss man mit der Geschlechtlichkeit sich auseinandersetzen, da kommt die Frage vom Wille, vom Trieb, all diese Fragen brechen plötzlich auf. Wie verhalten wir uns Eltern solchen Teenagern gegenüber? Grundsätzlich, damit man den Teenagern helfen kann, ist es wichtig, dass wir ihnen mit Liebe begegnen. Nun kann man einem Teenager nicht sagen, du, ich hab dich lieb, das geht nicht. Also Liebe zeigt sich darin, dass ich mit dem heranwachsenden Teenager das Gespräch suche. Und zwar das ganz normale Gespräch. Ich rede mit ihm, nämlich wie es mir geht, was ich so alles erlebe und hoffe, dass er nachher einhängt in mein Gespräch und ebenfalls mit mir redet. Es ist außerordentlich wichtig, dass der Teenager über das, was ihn bewegt, lernt zu reden. Es gibt nämlich erwachsene Männer, die können noch heute nicht über sich reden. Die haben das nie gelernt, über sich zu reden. Die Frau sieht dann, es geht ihm nicht so gut, dann fragt man, du, wie geht's dir eigentlich? Wie ging? Also, sondern dass man lernt, über das zu reden, aber es geht nur, wenn ein familiäres Gespräch möglich ist. Man redet miteinander bei den Mahlzeiten, man braucht ja nicht immer in den Teller zu schauen. Man kann ja auch an gemeinsamen Abenden miteinander reden, auch an Familienandachten. Ich hoffe, dass jede Familie das kennt, eine Familienandacht, so einmal in der Woche oder vielleicht auch mehrmals. Oder auch in den Familienferien, dass man als Familie weggeht, miteinander wandert und dann kann man miteinander reden. Zu diesem Miteinander reden gehört auch das gemeinsame Singen. Ich hoffe, dass ihr in all euren Familien das gemeinsame Singen noch kennt. Dass man miteinander singt. Klar, einige singen dann nicht mehr so gern, aber gleichwohl. Dass man miteinander singt, dass man auch miteinander betet, miteinander austauscht, miteinander musiziert. Viele Eltern beachten zu wenig, wie wichtig das dieses Gespräch ist. Und dann merken sie plötzlich, wie ein Kind still wird, stiller wird und ganz still wird. Und dann sagt man als Mutter oder als Vater, jetzt rede doch wieder mal. Und ich muss sagen, das kann man nicht. Ein Teenager kann nicht einfach plötzlich reden. Das geht nicht. Der hat wie eine Bremse in sich. Sondern er kann in einem gegebenen Umfeld reden. Wir müssen ein redendes Umfeld schaffen. Und es ist weiter so, dass Teenager drei Problembereiche vor allem zu schaffen machen. Ein Teenager kann plötzlich sich vergleichen. Wisst ihr, es gibt plötzlich in der Schule gibt es Leute, die sind viel begabter als ich. Und die leisten viel mehr als ich. Und bei den Mädchen gibt es plötzlich viel schönere Mädchen, als ich bin. Und die sind irgendwo auch viel beliebter, als ich bin. Und jetzt plötzlich bricht der Neid auf. Ich werde neidisch auf das andere. Neidisch auf das, was der andere hat, was der andere kann. Und jetzt muss man einem Teenager zeigen, warum der Neid da ist. Nämlich, weil wir uns vergleichen können. Ein 10-jähriges Kind, das ist fröhlich und in sich getrost und das vergleicht sich überhaupt nicht. Aber so ein 13-, 14-jähriges Mädchen oder Bub, plötzlich kommt dieses Vergleichen. Und jetzt muss man lernen, diesen Neid zu überwinden. Sonst, wenn uns der Neid im Leben begleitet, ist das sehr schwierig. Der Nachbar hat das schönere Auto als ich. Jo, das Haus, das er hat. Yeah. Und ständig bin ich neidisch auf das, was der andere hat und werde im Leben nie richtig glücklich. Ich muss lernen, den Neid abzulegen. Sonst ist das ein enorm schwieriges Leben, das vor mir ist. Das Zweite, es ist so, dass durch die hormonellen Veränderungen sich ab und zu ein Teenager so richtig ärgert. Und sehr laut reden kann. Also man staunt dann, welches Stimmvolumen da Teenager haben können. Und schreien herum und geben ihrem Ärger Ausdruck. Wichtig ist zu beachten, dieser Ärger, das kommt eben durch diese hormonellen Verschiebungen, dass ich innerlich wie aggressiv werden kann. Und dass man dem Teenager nicht sagt, ärgere dich nicht. Er ärgert sich ja. Man kann das nützt gar nicht, wenn ich sage, ärgere dich nicht. Sondern wenn er sich ärgert, soll er sich richtig ärgern und nicht so blöd herumschreien. Er soll mal sagen, warum er sich ärgert. Ich habe immer die Teenager gefragt, warum ärgerst du dich? Ich war ja Lehrer und dann hatte ich so 9-Klässler und ja, was die manchmal. Und dann habe ich sie in der Pause gefragt, so jetzt sag mal, was ist los? Was Und wenn man dann darüber redet, worüber man sich ärgert, kann sich der Ärger sauber abbauen. Wenn man aber sagt, ärgere dich nicht, das nützt gar nichts. Also das ist das Letzte, was man... Sondern man muss lernen, mit Ärger umzugehen. Das ist ganz wichtig später im Blick auf die Ehe. Manchmal ärgert man sich sogar noch in der Ehe. Und jetzt muss man richtig damit umgehen und den anderen nicht verletzen in der Ehe. Das geht einfach nicht. Und ein drittes Problemfeld, das einem Teenager zu schaffen macht, ist die Niedergeschlagenheit. Diese Wachstumsschübe, dieser hormonelle Umbruch führt dazu, dass man oft niedergeschlagen ist, traurig ist, eigentlich gar nicht sagen kann, am Morgen möchte man am liebsten die Decke über den Kopf ziehen, man ist irgendwo traurig, niedergeschlagen, man gibt manchmal das Wetter schuld, aber es sind eher die hormonellen Umbrüche, die das auslösen, dass man oft niedergeschlagen ist. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Ein Teenager fragt plötzlich, warum lebe ich und wozu lebe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Deshalb hat man eigentlich die meisten Bekehrungen im Teenageralter. Das sollte man unbedingt beachten, weil hier die Grundfrage des Lebens aufbricht. Warum lebe ich? Wozu lebe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Und jetzt kann man einem Teenager zeigen, hör mal, der letzte Sinn des Lebens besteht darin, dass ich in einer persönlichen Gottesbeziehung lebe. Und dass Gott mich nachher durch mein Leben leiten kann. Ich kann jetzt auf mein Leben zurückblicken. Und ich muss staunen, wie Gott mein Leben geführt hat. Also, ich könnte Gott umarmen. Wie wunderbar er eigentlich mein Leben geführt hat. Aber zuerst, bevor er mein Leben führen kann, muss ich in eine persönliche Gottesbeziehung eintreten. Und ich kann nur in eine persönliche Gottesbeziehung eintreten, indem ich mich bekehre und eine Wiedergeburt erlebe. Dass ich meine Sünden Jesus bringe und glaube, dass er sie getragen hat am Kreuz von Golgatha und den auferstandenen Christus in mein Leben aufnehme. Ich habe ja früher Unterrichtslager geleitet. Da hatte ich so 50 Teenager vor mir. Und ich muss schon sagen, und dann kam der evangelistische Abend, wo wir die Teenager aufgerufen haben, sich zu entscheiden für Gott. Ich hatte viele solche Bekehrungsgespräche in meinem Zimmerli dort, in Adelboden oben, wo ich war. Und das waren tiefe, echte Bekehrungen. Ein Teenager weiß, was er macht. Das war so tief, so echt. Einige Teenager haben mal einfach nur geweint, bevor sie überhaupt geredet haben. Weil sie plötzlich erkannten, wie sündig sie eigentlich vor Gott sind und wie wunderbar ist, dass Gott mir die Sünden vergibt. Und dass er mir ein neues, ewiges Leben schenkt, das ich nachher aus der Gemeinschaft mit Gott herausgestalten kann. Deshalb, es ist entscheidend wichtig, dass wir die heranwachsende Jugend nicht verfrommifizieren, sondern zu Jesus führen. Dass sie eine klare Entscheidung für Jesus treffen. Mir haben viele Teenager gesagt, ich will mit diesem Glauben nichts mehr zu tun haben, das ist alles nur Druck. Aber die, welche sich bekehrt haben, eine Wiedergeburt erlebt haben, die haben das nie gesagt. Die haben dann die Kraft in Christus gehabt, so zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Dann ein weiteres Problem, das einem Teenager zu schaffen macht, ist all die Not auf der Welt. Ihr könnt ja die Nachrichten sehen im Fernseher oder in der Zeitung lesen. Das ist ja eine Not nach der anderen. Und wie viele Menschen sind am Verhungern auf dieser Welt. Und wie viele Nöte gibt es auf dieser Welt. Und dann fragt man, warum lässt Gott das zu? Und ich habe viele Teenager vor mir gehabt, die haben gesagt, Herr Mauerhofer, so jetzt will ich es wissen. Sie glauben an einen Gott. Und darf ich Ihnen mal diesen Zeitungsbericht vorlesen? Darf ich Ihnen mal sagen, was ich im Fernsehen geschaut habe? Und dann habe ich ihnen gesagt, ich sehe das alles auch. Ich kann hier nicht letzte Antworten geben in der Theodizee-Problematik. Aber eines weiß ich, Gott macht keine Fehler. Aber es wird einem Teenager nicht befriedigen. Die haben mich so kritisch angeschaut und nachher so schräg ein bisschen gesagt, ja, aber das befriedigt mich nicht. Und jetzt müsst ihr Folgendes sehen. Jede Familie hat ab und zu Nöte. Es gibt keine Familie, die sagen könnte, wir haben bis jetzt noch keine Not gehabt. Jede Familie. Und jetzt schaut der Teenager genau hin, wie gehen jetzt die Eltern um mit Not im Leben. Ein Stück Theodizee, nicht so ganz, aber doch. Und wenn jetzt sie sehen, die Eltern gehen mit ihrer Not zu Gott, und haben ein tiefes Vertrauen in Gott und durch die Not wird das Vertrauen in Gott verstärkt, dann bekommt der Teenager Mut fürs Leben. Denn er weiß, auch mir werden Nöte begegnen. Aber ich sehe bei meinen Eltern, dass die Nöte des Lebens mich zu Gott treiben und nicht von Gott wegtreiben. Das ist ganz interessant. Gläubige werden durch die Lebensnöte in die Arme Gottes getrieben und nicht von Gott weggetrieben. Und das wollen die Teenager sehen. Ist das so bei meinen Eltern? Und deshalb habe ich nicht so gerne, wenn Gläubige immer klagen, wenn sie in den Nöten des Lebens sind. Sondern auch ganz klar sagen, ich verstehe Gott nicht in diesem Fall, aber ich habe Gott lieb. Und ich weiß, dass er keine Fehler macht. Auch in meinem Leben nicht. Gottes Wege sind heilig und Gottes Wege sind richtig. Was mir auch noch wichtig erscheint, ist, dass wir die heranwachsenden Kinder auf die Pubertät vorbereiten. Dass sie das nicht von anderen hören müssen, sondern dass vielleicht die Mutter mit der Tochter, der Vater mit dem Sohn einfach auf das zu reden kommen, was jetzt auf ihn zukommen wird. Man kann einem heranwachsenden Kind sagen, hör mal, es werden plötzlich starke Wachstumsschübe kommen. Und es wird so sein bei einem Bub, dass deine Stimme tiefer wird. Das nennt man Stimmbruch, vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Ich hatte eine wunderbare Solostimme. Ich war in der Schule, hatten wir einen Chor und ich habe immer Solo, also erste Stimme Solo gesungen und plötzlich dieses Zeug da. Also Also ein Stimmbruch. Die Lehrer konnten mit mir einige Zeit gar nichts mehr anfangen. Aber das ist normal. Aber ein Bub erlebt das nur einmal. Man lebt das nicht mehrmals. Wir wissen, das ist alles normal. Aber ein Kind erlebt ja das alles einmal. Und dann werden sich die Geschlechtsorgane ausbilden, dann kommt zu ersten Samenerguss. Auch, dass man darüber redet. Was ist das eigentlich? Und bei einem Mädchen kommt es zur Menstruation. Was ist das? Warum geschieht das? Und die Brüste werden sich entfalten. Einfach, dass man darüber redet. Nicht, dass das einfach an mir geschieht, sondern dass man sagt, das ist ganz normal. Über das redet man. Und dann weiter kommt es im Blick auf das Erwachsenwerden auch zu seelischen Veränderungen. Das ist nämlich entscheidend wichtig, dass ich mich später in meine Frau hineindenken kann, in meine Kinder hineindenken kann. Deshalb gibt es, wenn ich in die Pubertät hineinkomme, dieses gefühlsmäßige Auf und Ab. Ich werde manchmal gefühlsmäßig wie am Boden liegen und sagen, jetzt verleidet mir alles. Ach, ich komme mir lächerlich aus den Letzten vor. Und am nächsten Tag könnte ich mit Bäumen spazieren gehen. So im Schuss bin ich. Hey, ist das Leben schön, das ist wunderbar. Und dann wieder diese Niedergeschlagenheit, dieses gefühlsmäßige Auf und Ab. Dass man das erklärt, das hat mit den Hormonen zu tun. Und das braucht es, damit ich mich in den anderen hineindenken kann. Und auch die Verantwortung im sexuellen Bereich. Dass man ganz klar sagt, hör mal, in dir erwacht etwas ganz Wunderbares. Nämlich, du hast plötzlich die andere Person gern, du siehst plötzlich gern ein Mädchen. Hey, also ist das schön. Das kann man gar nicht beschreiben, wie schön das eigentlich ist. Man geht nur schon gerne zur Schule, um diese Schülerin zu sehen. Ich weiß noch genau, was das bei mir passiert war. Hey, ich bin mich gerne zur Schule gegangen. Und dass man das weiß, hat es wunderbar, dass ich plötzlich eine Frau so gerne sehe, die Mädchen so gerne sehe. Das ist, damit ich mich später binden kann. Ein etwas Wunderschönes. Und nicht sagen, oh, jetzt wird es gefährlich. Nein, jetzt wird es schön. Also, aber, dass man ganz klar sagt, bitte binde dich in jungen Jahren nicht so stark an das andere Geschlecht. Mit 15, 16 und 17 Jahren sollte man keine tiefere Freundschaft eingehen mit jemandem. Ich habe das gesehen, ich habe Schüler gesehen, die sind tiefere Freundschaften eingegangen. Und plötzlich ging dieser Freund weg und das Mädchen ist fast zerbrochen. Das wurde depressiv, hat nur noch geweint und so. Es war noch nicht in der Lage, das zu verarbeiten. Einfach, dass man nicht sich zu tief bindet, das wird sehr schwierig sonst. Und dass man ganz klar noch einmal die biblische Aussagen ernst nimmt, der Geschlechtsverkehr gehört nur in die Ehe. Dass man das mal ganz klar sagt und auch die Problematik der Selbstbefriedigung anspricht, aber das nur ganz unter vier Augen und nicht bloßstellend, einfach helfend, unterstützend, dass man einfach diese Dinge anspricht. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Ein Kind muss so bis etwa 12 Jahren lernen zu gehorchen. Und da bin ich ganz dafür, also die müssen lernen zu gehorchen. Aber jetzt so ab 12, 13, 14 Jahren muss ein Kind immer mehr auch selbstständig werden. Vom Weg des Gehorsams zur Selbstständigkeit ist gar nicht so einfach. Aber wir Eltern müssen schauen, dass das Kind gewisse Dinge jetzt selbstständig erlebt und nicht einfach, dass ich sage, du bist jetzt gehorsam und jetzt machst du das, sondern dass es wie selbstständig bestimmte Dinge jetzt erledigen kann. Man sagt, man gibt dem Kind einen bestimmten Freiraum. Zum Beispiel ist es beauftragt, in der Familie ein Stück weit selbstständig mitzuhelfen. Das ist ganz klar. Wenn es aufsteht vom Essen, nimmt es das Geschirr und stellt es dorthin, wo es hingehört und steht nicht einfach auf und läuft davon, sondern hilft schnell. Das ist doch ganz klar. Eben, das ist jetzt Selbstständigkeit. Oder, dass es selbstständig lernt, mit seinem iPhone oder Smartphone richtig umzugehen. Es muss nicht ständig so machen, auch während dem Essen schon gar nicht. Es soll das mal weglegen. So, und jetzt können wir essen zusammen und nicht, dass es noch ständig... Und ich habe Leute gesehen, die während dem Essen, also Smartphone schauen. Also wenn ich Vater wäre, würde ich sagen, jetzt schmeiße ich das Zeugs weg. Also jetzt sind wir am Essen und jetzt schaust du nicht in das Zeugs hinein. Das ist doch selbstständig. Aus selbstständig muss man doch irgendwo mal sagen, es hat auch mal Grenzen. Jetzt sind wir als Familie mal zusammen und jetzt haben wir Zeit füreinander. Dieses Selbstständigwerden ist gar nicht so einfach, dass ich dem Kind immer mehr Freiraum gebe. Aber ich muss sagen, ein Kind kann nur dann selbstständig werden, wenn es sich selber annehmen kann. Und das ist wohl das Allerwichtigste. Ihr müsst mal sehen, wenn ein 10-jähriges Kind ist geborgen in der Familie. Und jetzt wird ein Kind immer älter, immer älter, immer älter und dann merkt es, ich bin nicht letztlich geborgen in der Familie. Ich muss selbstständig meinen Weg gehen. Und diesen Weg kann es nur gehen, wenn es sich selber annehmen kann. Wenn es zu sich selber ein Ja findet. Dieses Ja kann ein Kind dann zu sich selber finden, wenn es sich von den Eltern angenommen weiß. Wenn man ständig am Kind herumlaboriert und sagt, was ist eigentlich los mit dir, was machst du, dann kann es sich nicht selber annehmen. Und vor allem in meinem Leben war es so, ich konnte mich selber annehmen, weil ich im Gebet alles mit Jesus besprechen konnte. Dann von Jesus her wusste ich mich angenommen. Dass ich mich annehmen kann mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Begabungen, wenn nämlich ein Kind sich nicht annehmen kann, wird es wie depressiv. Es hat immer den Eindruck, die anderen sind mehr, die anderen können mehr, die anderen schaffen mehr, die anderen werden es im Leben besser schaffen als ich. Mangelnde Selbstannahme verhindert intellektuelle Fähigkeiten. Ich habe ganz begabte junge Menschen kennengelernt, die sehr begabt sind, aber wie ein depressiver Haufen vor mir saßen, weil sie sich selber nicht annehmen konnten. Wenn sie in den Spiegel schauten, haben sie gesagt, wer schaut mich da an? Hey. Oder mit dem Gewicht, mit der Körperform waren sie nicht einverstanden und sie konnten sich wie nicht annehmen. Bitte helft den heranwachsenden Teenagern, dass sie sich annehmen lernen. Ein Ja zu sich finden. So wie es in der Bibel steht, ich danke dir, Herr, dass du mich wunderbar gemacht hast. Einige Teenager können es nicht, die können einfach, dass du mich gemacht hast, sagen. Aber wunderbar schon gar nicht. Aber dass wir das sagen können, Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Ich kann mich selber annehmen. Als Mensch mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Begabungen. Ich sage euch, wenn wir das annehmen können, das ist unwahrscheinlich, welches Potenzial in uns ruht. Das habe ich in meinem eigenen Leben erlebt. Aber wenn man sich nicht annehmen kann, ist dieses Potenzial wie nicht, das kann nicht aktiviert werden. Also unbedingt wichtig, einem Kind helfen, sich selber zu bejahen, sich selber anzunehmen. Und da sind vor allem die Mütter wichtig, dass sie dem Kind zeigen, du bist wertvoll in meinen Augen. Und ja, ihr müsst ja sehen, Teenager sind manchmal unmöglich, aber einfach, dass man gleichwohl ihnen zeigt, du bist wertvoll in meinen Augen. Und ich habe dich gern. Jetzt, was versteht man unter mehr freien Raum geben, sich selbstständig bewegen können? Es ist so, dass wenn man älter wird als Kind, dass man selbstständig das Bett macht. Selbstständig das Zimmer putzt und selbstständig schaut, dass Ordnung ist im Zimmer und keine Sauerei. Und das muss man lernen. Man muss einem Kind beibringen, so und jetzt räumst du mal dein Zimmer auf und das kommt jetzt hierhin und das kommt dahin und unter dem Bett staubst du, mach auch mal mit dem Staubsauger, dass das sauber ist und das Bett machst du ab jetzt selber. Meine Eltern haben mir uns das als Kindern gesagt, aber ab 12-jährig mussten wir das Bett selber machen. So. Ich weiß noch, wie das Mutti vor uns gestanden ist und gesagt, so, jetzt machst du das Bett selber. Und dann haben wir auch selber das Zimmer gestaubsaugt. Wir haben das selber gemacht, selbstständig. Weiter ist es so, dass man selbstständig die Schulaufgaben erledigt. Es ist so, bis so etwa 12-jährig ist es wichtig, dass die Mutter oder der Vater schaut, dass die Aufgaben sauber gemacht werden. Also ich habe mit vielen Eltern, als ich Lehrer war, gesagt, so, liebe Eltern, schaut mal, so eure Kinder die Aufgaben machen. Aber so ab 13, 14-jährig erwartet man von einem Kind, dass es selbstständig die Schulaufgaben macht. Man kann ab und zu noch nachfragen, aber es soll die selbstständig erledigen. Also ich finde es nicht richtig, wenn man einem 13-, 14-jährigen Kind noch sagen muss, wie es Schulaufgaben machen soll. Aber viele Eltern können ein Kind wie nicht loslassen, immer überprüfen, immer überprüfen, immer überprüfen, statt mal sagen, ich erwarte, dass du das selbstständig machst. Das ist nämlich außerordentlich wichtig für später im Beruf. Da kann man auch nicht immer überprüfen, sondern dass man selbstständig die Dinge erledigt. Und das Kind geht selbstständig in die Jungschar oder in den Teenagerclub in die Gemeinde, selbstständig. Ganz klar weiß man, dann ist Jungschar und das Kind geht selbstständig dorthin. Und dass man nicht immer Druck ausüben muss und sagen, jetzt musst du mal hingehen und jetzt mach doch mal und so. Ja. Und dann muss ein Kind auch lernen, selbstständig mit Freizeit umzugehen. Wir Erwachsene können das manchmal fast nicht nachvollziehen, dass Kinder Freizeit haben und nicht wissen, was sie machen sollen. Wir Erwachsene haben immer so viel zu tun, dass wir das einfach kaum nachvollziehen können. Aber ihr müsst sehen, Kinder haben manchmal Freizeit und wissen wirklich nicht, was sie machen sollen. Also man glaubt es kaum. Deshalb scheint es mir ganz wichtig, fangt doch an, wenn ein Kind 9-jährig ist, 10-jährig ist, dass doch ein Kind ein Musikinstrument lernt. Also ich kann meinen Eltern nie genug danken. Durfte ich Klavier spielen, durfte ich Geige spielen und dann musste ich immer üben. Also das war eine ständige Überei. Das war. Und deshalb war viel Zeit war mit Üben ausgefüllt. Freizeit, ich wusste fast nicht, wo Freizeit ist. Ich musste einfach immer üben, Geige üben, Klavier üben und so weiter. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das Kind sinnvoll mit Freizeit umgehen lernt. Das ist doch schade, wenn man im Teenageralter so viel Zeit vergeudet. Auch was man kann in diesem Alter, ist gute Bücher lesen. Nur Teenager sehen das nicht so ein, dass sie jetzt noch Bücher lesen sollten. Aber gleichwohl, man könnte gute Bücher lesen. Man kann auch mit der Schwester und mit dem Bruder mal ein Spiel machen, vielleicht sich sportlich noch ein bisschen betätigen, aber einfach nicht zu Hause sitzen und nichts machen. Also das darf nicht wahr sein. Man muss lernen, mit Freizeit richtig umzugehen. Denn das ist enorm wichtig später fürs Leben, dass man lernt, freie Zeit richtig zu füllen und einfach die nicht vergeudet. Es gibt heute Kinder, die, ich muss manchmal zu Eltern gehen und dann sitzt der Bub und dann sagen sie, du, der macht immer Computerspiele. Wenn er Freizeit hat und dann geht er in den Computer und jetzt spielt er. Und dann hat mir der Bub gesagt, ja, und ich erschieße ungefähr 5 Personen so in einer Stunde. Oder sind dann so Spiele und das ist doch obermühsam. Wenn man so viele Computerspiele macht und fast süchtig ist an diesem Zeug, oder dann schaut man, hört man sich eine bestimmte Musik an, die auch nicht gerade erbauend ist. Einfach mit Freizeit richtig umzugehen. Ich kann das gar nicht genug betonen. Genau das muss ein Teenager lernen. Weil er das ja noch nicht kann. Er weiß ja gar nicht, wie man mit Freizeit richtig umgeht. Aber dass man ihr unbedingt hilft, unbedingt hilft. Und jetzt, wenn ein Kind das Zimmer aufgeräumt hat, das Bett gemacht hat, dass man nicht sagt, das ist selbstverständlich, das haben wir ja so abgemacht, dass die Mutter ihm beim Frühstück schnell sagt, du bist aber schon lieb, wie du jetzt das Zimmer so gut aufgeräumt hast, wie du jetzt das Bett gemacht hast. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken. Wenn er die Schulaufgaben gemacht hat, der Teenager oder die Teenagerin, dass man sagt, vielen Dank, dass du deine Aufgaben selbstständig erledigt hast. Ich möchte dir ganz fest danken. Achtet mal, viele Eltern haben den Eindruck, ab einem bestimmten Alter, das ist alles selbstverständlich. Das ist selbstverständlich, dass der Schulaufgaben macht. Das ist selbstverständlich, dass er sein Zimmer aufräumt. Das ist selbstverständlich, dass er jetzt Staub saugt in seinem Zimmer. Halt! Wenn ihr dankt, unterstreicht ihr das Positive. Denn der Teenager wird ab und zu auch Dinge machen, wo ihr ihn tadeln müsst. Und jetzt ist es so, viele Eltern reden erst, wenn sie tadeln müssen. Und das, was positiv ist, ist selbstverständlich. Und da muss ich jetzt sagen, das ist falsch. Eigentlich sollten wir mehr positiv reden mit einem Teenager als negativ. Und wenn wir das Positive, das ein Teenager macht, nicht dankend erwähnen, werden wir ja ihn tadeln müssen bei bestimmten Dingen, die er jetzt eben nicht erledigt hat. Und dann hat der Teenager immer den Eindruck, es muss ja nur an mir auszusetzen. Hat immer nur negativ. Und ich habe gemerkt, wie viele Mütter ständig negativ mit ihren Teenagern reden. Und dann wir sagen, ja, aber Armin, komm mal zu meinem Teenager, du würdest auch so reden. Sag ich, ja, aber der macht doch auch positive Dinge. Ja, das ist selbstverständlich, in diesem Alter macht man das. Merkt ihr, das, was positiv ist, selbstverständlich und das Negative erwähnt man ständig. Das schade, wenn man das Negative unterstreicht und das Positive beiseite lässt. Ihr müsst es gerade umdrehen. Also darf ich euch bitten, dreht es um. Wir unterstreichen das Positive und das Negative ist eher im Hintergrund. Warum ist das so? Ich habe gesagt, dass ein Teenager in diesem Alter viel niedergeschlagen ist. Viel einfach von den Hormonen her. Ab und zu traurig ist und jetzt kommt die Mutter und das ist noch negativ. Und das ist noch negativ. Ich kenne Teenager, die können kaum mehr schlafen in der Nacht, haben Schlafstörungen. Warum? Weil ständig nur negativ geredet wird. Ich verstehe die Mütter, der tut auch so blöd, dieser Teenager. Aber wir müssen sehen, der ist in sich selber, ist er viel niedergeschlagen, ist viel traurig von den Hormonen her. Und jetzt drücken wir noch auf ihn. Statt dass wir ganz klar das Positive hervorheben und sagen, danke, dass du das so gut gemacht hast, schön, dass du das gemacht hast. Und wenn er das Geschirr hinübergestellt hat zum Geschirrspüler, sagt man, danke, dass du das jetzt gerade gemacht hast. Und nicht sagt, das ist selbstverständlich. Das ist alles, das Positive ist alles selbstverständlich. Also da muss ich schon sagen, da bin ich manchmal traurig. Dass wir derart viel Negatives reden und das Positive ist alles selbstverständlich. Also das Kind braucht Anerkennung und Lob. Und jetzt noch etwas. Ich sage, ein Kind muss selbstständig die Hausaufgaben erledigen. Und jetzt, wenn es die Hausaufgaben erledigt oder irgend sonst eine Aufgabe erledigt, plötzlich weiß es nicht mehr weiter. Kommt zu mir und sagt, du, also ich komme hier nicht mehr weiter. Was soll ich machen? Und dann sagt man nicht, ja weißt, ich habe den Eindruck, du bist zu dumm dafür. Statt dass ich sage, du, das kann jedem passieren, dass er nicht weiter weiß, komm, wir schauen das mal schön an. Ja, das schaffst du schon, das ist doch kein Problem für dich. Ja, das nimmt man Ermutigung. Bitte ermutigt die Teenager und entmutigt sie nicht. Denn wenn sie anstehen an etwas und wir sagen dann noch, kommentieren das noch negativ, sind viele entmutigt. Ich bin überzeugt, ich habe 9. Klässler gehabt und die waren in meinen Augen sehr begabt. Und dann hatten sie so schlechte Prüfungen gemacht, habe ich sie dann in mein Studierzimmer genommen als Lehrer und gesagt, du, Ich verstehe das nicht. Warum machst du so eine schlechte Prüfung? Ich kann das nicht fassen. Hatten sie gesagt, ja, Herr Mauerhofer. Man hat noch Herr Lehrer gesagt, früher noch. Herr Lehrer, das ist so. Mein Mutti hat gesagt, du bist viel zu dumm für das, um das zu können. Oder? Es war in sich keine Ermutigung. Also mir kamen fast die Tränen damals. Wenn man Kinder nicht ermutigt, werden sie mutlos und können ihre Leistung nicht erbringen. Selbst Studenten, die jetzt größer sind als Teenager, muss man viel ermutigen, damit sie ihre Leistung erbringen können. Mit Vorwürfen erreicht man nicht so viel. Man erreicht am meisten durch Ermutigung. Es gibt ein ganzes Buch von Professor Dreikurs, der zeigt, welche Kraft die Ermutigung hat, was man mit Ermutigung alles erreichen kann. Und ich muss sagen, mein Leben ist ein typisches Beispiel von Ermutigung. Also ich hatte Eltern, die haben mich sehr, sehr ermutigt. Und ich hatte vor allem einen älteren Bruder, der wird heute, ist er genau 81 Jahre geworden, ich habe ihm noch gratuliert. Der älteste Bruder, Martin, der hat mich sehr ermutigt und gesagt, Armin, das schaffst du schon. Komm, also tu nicht so komisch, das schaffst du schon. Ermutigung, bitte. Teenager brauchen Ermutigung, immer wieder neue Ermutigung. Natürlich braucht es ab und zu auch Tadel, das ist klar. Aber bitte, dann schreit doch eure Teenager nicht an. Ich kann das nicht verstehen, man kann doch normal reden, so wie ich jetzt auf der Kantokar schon ein bisschen laut genug, aber einfach, man kann doch normal reden. Warum muss man, wenn man tadelt, in den dritten Gang schalten und dann Dinge sagen, so laut sagen und verletzend sagen, das ist doch unnötig. Man kann doch tadeln in einem ganz gewöhnlichen Wortlaut und in einer ganz gewöhnlichen Stimme. Und bitte sagt den Kindern nicht Dinge, die sehr verletzend sind. Zum Beispiel kann man einem Kind sagen, weißt, schon heute Morgen, und jetzt schon wieder, du verhältst dich einfach unmöglich heute. Und du tyrannisierst die ganze Familie. Willst du mich eigentlich fertig machen? Was ist los mit dir heute? Hört ihr den Ton? Hm? Schon heute Morgen und jetzt tyrannisierst du die ganze Familie. Du verhältst dich einfach unmöglich. Was ist los mit dir? Was ist eigentlich los mit dir? Das sind so verletzende Aussagen. Und die sagt man so schnell einfach dahin und merkt gar nicht, wie ich jetzt das Kind verletzt habe. Und dann tut es noch blöder. Das ist ja das Dumme. Also statt, dass ich ihm jetzt geholfen hätte, aber ich kann dem Kind ganz klar sagen, hör mal, ich bin mit dir, was ist los? Warum verhältst du dich so? Sag mir mal, was ist los heute mit dir? Und nicht, du tyrannisierst die ganze Familie, du verhältst dich einfach unmöglich und so weiter. Sondern man kann ja Fragen stellen, die können auch Deutsch. Also man kann ja Fragen stellen. Und wenn jetzt bei uns war das so, bei Christine und mir, wenn ein Kind sich jetzt mehrmals so verhalten hat, sind Christine und ich mit ihm ins Studierzimmer und haben gesagt, du in den drei letzten Tagen, was ist los, warum hast du dich so verhalten? Warum war das so? Aber nicht, dass wir vor den anderen Geschwistern dieses Kind immer bloßgestellt haben. Das macht man nicht. Wir dürfen nicht das Kind vor den anderen Kindern bloßstellen. Das macht man nicht. Und dann haben wir sehr ernst geredet mit ihm. Sie haben dann gesagt, sie mussten vor den Hohen Rat. Also so schlimm war es auch wieder nicht. Also, aber wir haben dann sehr ernst miteinander geredet und sehr gut tief in die Augen geschaut, sehr lieb geredet, aber auch sehr ernst. Und vor allem nicht verletzend. Wir versuchten, helfen zu reden, aber wirklich die Sachen mal beim Namen genannt. Wirklich, ganz klar. Aber nicht am Tisch und nicht vor allen und schreiend das gesagt. Wir waren sehr abgekühlt in diesem Moment und haben das schön sauber gesagt. Und ich meine, genau das braucht ein Teenager. Manchmal ein ganz ernsthaftes Gespräch. Wo die Liebe der Eltern spürt, in dem Ton, wie sie reden. Inhaltlich ist es sehr ernst, aber im Ton ist es lieb. Das ist entscheidend. Und dieses Gespräch muss manchmal ganz fest geführt werden. Also bei unseren Kindern war das jeweils nötig. Noch etwas. Ein Kind sollte ab 12-jährig nicht mehr körperlich bestraft werden, weil das hilft nichts. Das hilft gar nichts mehr. Ein Kind kann das nicht mehr einordnen ab 12-jährig. Also keine Körperstrafe mehr. Also nicht, dass ich sage, ich eine Ohrfeige ab und zu zum rechten Zeitpunkt ist immer noch richtig. Nein, macht man nicht mehr. Jetzt in diesem Alter muss ein Kind auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben unseren Kindern zum Beispiel ein monatliches Sackgeld ausbezahlt. Und dann mussten sie Ende Monat der Christine, das ist bei uns der Finanzfachmann, eine Abrechnung geben, was sie mit diesem Geld gemacht haben, wie sie mit diesem Geld umgegangen sind. Es ist schade, wenn das die Kinder nicht lernen, mit Geld umzugehen. Man kann Geld nämlich auch ins Reich Gottes geben. Man kann Geld, wie man mit Geld umgeht, das muss man lernen. Und das ist eine Verantwortung, die wir vom Teenager erwarten, dass er lernt, mit Geld umzugehen. Denn wir alle, die wir heute Abend hier sitzen, müssen mit Geld umgehen. Sogar ich, also ja, Christi und ich. Und das müssen wir lernen. Irgendwann muss man das lernen. Und übrigens kann man das Geld jeden Monat einen Teil sparen und auf ein Sparheft tun. Das wäre der Flott. Dass man das lernt, dass ein Kind sagt, ich gehe sparsam damit um und Ende Monat gehen 20 Franken auf mein Sparheft. Das ist nicht gerade viel, aber immerhin, ich kenne das. Und weiter ist es so, dass Teenager lernen müssen, Rücksicht zu nehmen. Ein Teenager ist sehr stark von sich selber her denkend. Und er hat eine wunderbare CD gekauft und da ist so flotte Musik drauf, ich sage euch. Und er hört die in einer gewissen Lautstärke, sonst ist das überhaupt nichts. Wenn man das so leise hört, das scheint gar nichts. Also. Und dann hört er diese wunderbare CD in einer bestimmten Lautstärke, noch die Nachbarn haben etwas davon. Und so. Und dann muss man sagen, hör mal, du musst lernen, Rücksicht zu nehmen. So laut, das geht einfach nicht. Also das ist unmöglich. Ein Teenager muss lernen, Rücksicht nehmen. Übrigens ist das genau wichtig im Blick auf das spätere Leben. Wir müssen lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, so dass das Leben überhaupt gestaltet werden kann. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Eigentlich, ein Teenager macht etwas, das macht er nicht bewusst, das ist nicht böse, das ist nicht lieblos. Er möchte sich von seinen Eltern immer mehr ablösen. Er hat die Eltern gern, klar, aber in gewissen Hinsicht sind sie ein bisschen altväterisch. Das muss man einfach schon sehen. Also das ist einfach so. Man kann nichts dafür, aber man weiß nicht von welchem Jahrhundert. Also, aber einfach auch unsere Kinder haben ungefähr so gedacht. Sie haben jetzt das gemerkt, dass wir doch nicht so furchtbar alt sind. Also, aber das haben sie erst später gemerkt. Und jetzt ist es wichtig, dass sie hineingenommen sind in eine Gruppe von Gleichaltrigen. Deshalb ist es entscheidend wichtig, dass eine Gemeinde eine Teenager- und eine Jugendarbeit hat. Das ist ganz entscheidend wichtig. Also eine Gemeinde sollte unbedingt für die Teenager, also wir haben das Teenie-Club, sagen wir dem bei uns in der Gemeinde, dass sie hineingenommen sind in diesen Teenie-Club. Denn in diesem Teenager-Club sind sie mit anderen Teenagern unterwegs, die fast alle auch aus gläubigen Familien kommen. Und dann haben sie einen Austausch und dann können sie sich das Herz ausschütten, wie schwierig es ist zu Hause. Und dann können sie sich einfach gegenseitig helfen in diesen Fragen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Sie haben Leiter, die ihnen zu Vorbildern werden. Denn ich habe zum Beispiel alle Teenie-Leiter habe ich geschult, auch Jugendgruppenleiter, damit sie den Teenagern zu Vorbildern werden. Ein Teenie-Leiter darf nie negativ über die Gemeinde reden, kommt nicht in Frage. Darf auch nicht negativ über den Pastor reden, kommt nicht in Frage. Sondern soll ein Vorbild sein, damit er die Kinder in die Gemeinde hineinführen kann. Das ist das Allerwichtigste. Ich muss sagen, ich kenne sehr viele Gemeinden, die ihre nachwachsende Jugend später nicht in den Bänken hat, die irgendwo sind. Sie haben sie nicht integrieren können in die Gemeinde. Man sagt heute in der Schweiz, dass man nur etwa 50% der Kinder aus gläubigen Elternhäusern später treu eine Gemeinde besuchen. Und die 50 anderen Prozent wollen vom Glauben nichts mehr wissen. Woher kommt das? Weil sie in Gruppen integriert sind, wo man negativ über die Gemeinde redet. Wir dürfen nicht negativ über die Gemeinde reden. Wir müssen positiv über die Gemeinde reden, denn die Gemeinde ist der Leib Christi. Klar hat jede Gemeinde. Ich mag mich noch ganz gut erinnern, als ich meiner Mutti einen Vortrag hielt in der Küche, ungefähr eine halbe Stunde Vortrag, was alles nicht gut läuft in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Ohne Manuskript und ja, in der Küche. Und dann habe ich Mutti so angeschaut, so kritisch, die Arme verschränkt und so. Schaut so, was Mutti, was sagst du jetzt? Und dann hat meine Mutter gesagt, und diese Gemeinde habe ich gern, weil Jesus sie gern hat. Und übrigens, Armin, ich weiß noch mehr Negatives als du. Und dieses Negative bringe ich alles vor Gott. Und ich habe diese Gemeinde lieb, Armin, das nur weißt. Und ich liebe sie, weil Jesus sie liebt. Ich bin so dankbar für diese Aussage, war ja später Pastor, dann habe ich noch mehr gesehen. Und dann kam ich immer, wenn ich all dieses sah, kam mir der Satz von Mut in den Sinn. Ich habe diese Gemeinde lieb, weil Jesus sie lieb hat. Viele sind in der Heiligung noch nicht so weit. Klar muss die Heiligung auch vorangehen. Aber durch Liebe bewegen wir mehr als durch Vorwürfe. Das sage ich euch. Ich habe viele Menschen, waren dann bei mir im Studierzimmer und gesagt, ich liebe euch enorm. Und jetzt beten wir zusammen, aber ich habe doch noch eine Frage. Und dann haben wir ganz lieb geredet und konnten das Problem lösen zusammen. Aber nicht mit Vorwürfen, sondern mit Liebe. Und dass wir die Teenager in die Gemeinde hineinführen und dass sie eine tiefe Liebe haben zur Gemeinde. Wir brauchen eine nachwachsende Jugend, die brennt für Jesus und die etwas bewegen will in unserer Zeit. Und die nicht ständig nur an allem herumnörgelt und an allem herumlaboriert, sondern die brennt für Jesus. Das ist das, was wir wünschen. Und deshalb brauchen wir diese Gruppen in der Gemeinde, wo sie integriert werden können. Und die positiv integriert werden können. Wir haben heute Abend Folgendes gesehen. Unsere Aufgabe ist es, von etwa 12 bis 15-jährig ein Kind in die Selbstständigkeit zu führen. Das ist etwas vom Schwersten, was es gibt im Leben überhaupt. Aus der familiären Abhängigkeit in die Selbstständigkeit zu führen. Und das braucht sehr, sehr viel Gebet. Aber es braucht auch das, was ich jetzt gesagt habe. Ermutigung, Lob. Und das, wenn das Kind so treu mit in den Gottesdienst kommt, würde ich mal, also so habe ich es wenigstens gemacht, habe ich ab und zu meine Kinder umarmt und gesagt, ist das wunderbar mit euch. Dass ihr jeden Sonntag einfach so mit mir in den Gottesdienst kommt. Und heute ist der Matthias Pastor in Bern. Hat mir heute noch angerufen, hat heute Gemeindeversammlung, wie positiv das läuft und ist so im Schuss. Und die Damaris ist Pastorenfrau und sagt, hat Christine gesagt, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt, Pastorenfrau zu sein. Positiv, wisst ihr, nicht negativ. Christine hätte auch viel, hat auch gelitten neben mir ab und zu. Aber dass man über die Gemeinde positiv redet. Und jetzt kommt noch etwas genau in diese Zeit hinein. Die Berufswahl. Also man könnte sagen, jetzt gerade im dümmsten Moment kommt das noch gerade. Jetzt habe ich so viele Spannungen in mir, so viele Fragen, so viel ein Herumreißen. Und jetzt muss ich noch die lebensentscheidendste Frage klären, nämlich welchen Beruf ich wähle. Einige haben dann einen Ausflug, die machen einfach die Matur. Das ist noch praktisch. Dann können sie das Zeugs noch ein bisschen hinausschieben. Aber immerhin, irgendwann muss diese Frage auch geklärt sein. Und die wird genau in den schwierigsten Jahren des Lebens geklärt. Und da braucht es viel Gebet von uns Eltern, auch mit den heranwachsenden Teenagern, dass Gott zeigen möge, welcher Beruf einfach der richtige Beruf ist für unsere heranwachsenden Kinder. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und dass ich das einfach mal so vortragen durfte. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir überhaupt heranwachsende Kinder begleiten dürfen. Und du weißt, dass die 12- bis 16-Jährigen von den schwierigsten Jahren sind überhaupt. Und bitte schenk uns Weisheit, dass wir den Kindern in Liebe begegnen, ihnen helfen, zur Seite stehen, dass sie in die Selbstständigkeit hineinfinden können. Und vor allem, dass sie dir, Herr Jesus, treu nachfolgen und später auch mithelfen in der Gemeinde, dass etwas bewegt wird zu deines Namens Ehre. Und segne auch hier die Teenager in dieser Gemeinde, dass sie Mittragende werden und später etwas bewegen hier in dieser Gemeinde. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch darauf hinweisen, ich habe ja gesagt, ich habe ein Buch über Pädagogik geschrieben, ist ein bisschen dick herausgekommen. Aber es ist deshalb so dick gekommen, weil ich auch entwicklungspsychologisch, wäre ganz gut, wenn ihr Teenager habt, dass ihr mal entwicklungspsychologisch schaut, was eigentlich dieses Kind bewegt. Wäre hochinteressant, das mal zu lesen. Was sind die Fragen und so weiter. Und dann zeige ich eben das, was ich heute jetzt ausgeführt habe. Aber ein bisschen breiter, deshalb ist es ein bisschen dicker. Und hinten, das wäre vor allem für die, welche in der Gemeinde mithelfen in der Sonntagsschule und in der Teeniearbeit. Wie kann man Teenagern das Wort Gottes weitergeben, dass sie begeistert sind? Steht auch hier drin. Das sollte unbedingt jeder Jungscharleiter, unbedingt alle, die mit Teenagern zu tun haben, sollten das lesen. Wie kann man das Wort Gottes weitergeben im Teenageralter, dass die Teenager innerlich total begeistert sind und einfach angesprochen sind bis ins Letzte? Das ist das, was ich hier geschrieben habe. 25 Franken kostet es. Und ich möchte noch darauf hinweisen, vielleicht, dass jemand in eurer Gemeinde hier ab und zu Seelsorge wahrnimmt. Ich werde ein Seelsorgeseminar durchführen vom 1. bis 3. November im Freizeithaus in Herbligen, das ist in Bernbiet. Aber es wäre, wie geht man mit kranken Menschen um? Wie geht man mit depressiven Menschen um? Wie geht man mit Menschen um, die eine Sucht haben? Wie geht man mit Menschen um, die Eheprobleme haben? Einfach, wenn ihr Leute, die hier Seelsorge machen in der Gemeinde, bitte weist sie doch darauf hin. Ich habe gemerkt, wie viel Falsches geschieht in der Seelsorge. Und deshalb habe ich mich entschlossen, dieses Seminar zu halten. Einfach, um Hilfen zu geben, auch wie man mit Kindern umgeht. Und hier, wenn ihr noch kleinere Kinder habt, ich führe noch ein Kindererziehungsseminar durch im Hotel Bellevue und das wird stattfinden. Und hier habe ich einfach noch einen Zettel für Eltern mit kleineren Kindern, was man bei der Erziehung beachten sollte. Vielen Dank. Ja. Und jetzt, wenn noch Fragen sind, bin ich gerne bereit.